Wenn Zeiten besonders politisch sind, stellt sich mit Regelmäßigkeit die immer gleiche Frage. Was darf Kunst im politischen Diskurs bewirken? Oder was soll sie vielleicht sogar bewirken? Diese Frage spielt aktuell in den USA eine große Rolle, wo sich Künstler eindeutig für Kamala Harris oder eben Donald Trump positionieren. In Deutschland stellen wir uns die Frage nach der Rolle von Kunst mit Blick auf den 9. November quasi jährlich. Es ist einerseits ein Freudentag, weil der Tag des Mauerfalls. Es ist aber eben auch ein Tag der Scham, weil am 9. November 1938 die Pogromnacht stattfand. Ein Schritt zu noch viel Schlimmerem. Die Erinnerung an diesen Tag dient eigentlich als Mahnung. Nie wieder soll das Unsagbare geschehen. Was aber, wenn Kunst genau dafür agitiert, für Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus? Was tun, wenn sich Kunst gegen Demokratie und Menschenrechte wendet? Kunstfreiheit zwischen Haltung und Ignoranz. Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Linda Teuteberg, Bundestagsabgeordnete der FDP. Und Sebastian Krumbiegel, Musiker und Sänger von den Prinzen. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio.
Hallo.
Hallo.
Frau Teuteberg, ich habe in der Moderation zwei Ereignisse genannt. Auf die Wahlen in den USA möchte ich später eingehen und mit dem 9. November anfangen, einem echten Schicksalstag für uns Deutsche. Welches Gefühl überwiegt bei Ihnen, wenn Sie an dieses Datum, an diesen 9. November denken?
Es ist vor allem Nachdenklichkeit, Demut, weil es gehört beides dazu, was Sie gerade erwähnt haben. Es ist sowohl die Freude über den Mauerfall, die friedliche Revolution 1989, das habe ich als Kind erlebt, und die gewonnene Freiheit auf friedliche Art, das ist ein wirklicher Grund zur Freude. Übrigens auch für viele noch über Deutschland hinaus, unsere Nachbarn in Mittelosteuropa, die dafür auch vorher viel getan haben, gerade die Polen. Und es ist zugleich der Tag der Erinnerung an die Barbarei der Nazis und die Reichspogromnacht 1938. Und die Auseinandersetzung mit Antisemitismus ist heute so wichtig wie seit langem nicht in dieser Dringlichkeit. Und insofern gehört für mich beides zusammen. Und auch jetzt Ende dieser Woche, wenn wir diese Tage begehen, wird auch beides eine Rolle spielen. Wir werden im Bundestag 35 Jahre Mauerfall diskutieren. Und zugleich werde ich am Freitag auch an einer Veranstaltung teilnehmen, wo wir über Antisemitismus diskutieren und Charlotte Knobloch auszeichnen bei der Deutschen Gesellschaft. Und das gehört beides zusammen. Und ich finde überhaupt die Erinnerung an unsere Geschichte, an beides, an Unrecht, an Leid, an Barbarei einerseits und auch an gute Momente der Freiheits- und Demokratiegeschichte gehören beide zusammen, um zu verstehen, was macht eigentlich den Wert von Freiheit, von Demokratie aus und wie können wir sie verteidigen.
Herr Krumbiegel, Sie sind in der DDR geboren, genauso wie Frau Teuteberg, haben aber mehr bewusste Zeit mit der Trennung verbracht. Was ist Ihr erster Gedanke, wenn es so in die Richtung von dem 9. November kommt?
Ja, eigentlich kann ich den klugen Worten meiner Vorrednerin gar nichts hinzufügen, weil mir geht es eigentlich haargenau so. Und also ich würde vielleicht eins hinzufügen, ich kenne auch Leute in West-Berlin, die den Mauerfall gar nicht so gefeiert haben wie andere, also gerade Künstlerinnen und Künstler, die eben dann gedacht haben, oh fuck, unsere schöne Insel ist kaputt und das, was wir in West-Berlin hatten, ist jetzt eben nicht mehr da, diese Oase, die da war. Und das kann ich auch übrigens nachvollziehen. Aber viel wichtiger ist für mich natürlich trotzdem, ich glaube auch, je älter ich werde, desto wichtiger wird für mich schon, dass wir uns am 9. November an den Tag 1938 erinnern sollten. Und dass das ein Tag ist, der vielleicht sogar gerade in der heutigen Zeit, Sie haben es eben sehr schön gesagt, es wird immer wichtiger daran zu erinnern, weil Antisemitismus auf dem Vormarsch ist, weil rechtsextremistische Kräfte und leider eben auch nicht nur rechtsextremistische Kräfte gerade ja, antisemitische Dinge wieder erzählen, die ich ablehne. Und ich habe da ein ganz ungutes Gefühl dabei und werde nicht müde, immer wieder zu betonen, dass es wichtig ist, dass wir uns gegen Antisemitismus positionieren. So laut wir können, so doll wir können, weil wir haben da ein echtes Problem. Und das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es ist ja nicht nur so, dass das irgendwelche Nazis sind oder irgendwelche Also auch jetzt von muslimischer Seite sind ja nicht nur radikale Extremisten, sondern es ist eben wirklich in der Mitte der Gesellschaft. Und da müssen wir aufpassen. Das hatten wir alles schon mal. Und da werde ich nicht müde, immer wieder daran zu erinnern, dass wir da wachsam bleiben müssen.
Frau Teuteberg, im Zusammenhang mit dieser Reichspogromnacht sprechen wir in Medien und Politik gerne von einer Erinnerungskultur. Das ist ein etwas steifer Begriff. Was ist damit konkret gemeint und wie sieht sowas konkret aus, eine Erinnerungskultur?
Ja, das hat damit zu tun, dass wir in den letzten Jahrzehnten, und das haben schon übrigens auch viele im Ausland in der Welt beobachtet und auch mit Respekt zunehmend, dass sich Deutschland schon stark auseinandergesetzt hat, auch mit seiner Vergangenheit, und dass wir Gedenktage geschaffen haben, auch Gedenkstätten geschaffen und ausgestattet, damit erinnert wird, sowohl an den authentischen Orten, dass politische Bildung stattfindet, als auch, dass wir uns an bestimmte historische Daten erinnern. Und gleichzeitig muss das immer wieder neu mit Leben gefüllt werden. Und ein Beispiel dafür, was gerade zu Recht angesprochen wurde, dass wir Antisemitismus in verschiedensten Formen aus verschiedenen politischen Lagern mit verschiedenem kulturellem Hintergrund erleben, ist für mich zum Beispiel erschreckend, wie geschichtsvergessen kann man sein, zum Beispiel, dass Boykott so stark propagiert wird als Mittel politischer Meinungsäußerung. Wenn wir an 1933 denken, dann ist gerade die Entrechtung, Demütigung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger gerade dadurch auch stattgefunden, dass zum Boykott aufgerufen wurde. Ja. Und deshalb muss ich sagen, auch wenn wir heute über Kunst sprechen, auch der Boykott von Künstlerinnen und Künstlern oder wissenschaftlichen Einrichtungen, kulturellem und wissenschaftlichen Austausch mit Israelis zum Beispiel, halte ich für etwas Hochproblematisches. Und da finde ich, kommt eine erhebliche Geschichtsvergessenheit zum Ausdruck, wenn das heute als angeblich fortschrittlich gepriesen wird. Und da müssen wir sehr wachsam sein, dass Antisemitismus aus ganz verschiedenen Quellen kommt und das Bewusstsein für diese Besonderheit, die Singularität, wird immer gesagt, die Einzigartigkeit im schlimmen, negativen Sinne des Holocaust auch noch mal in Erinnerung rufen, dass es die bewusste, vorbereitete Entrechtung von Menschen war, ein industriell organisierter Massenmord. Es ist nicht ein Unrecht unter vielen, sondern eines, was sich noch mal sehr abhebt von auch vielen anderen Dingen, die wir erinnern müssen in der Geschichte. Und wir haben gerade eine Tendenz, wo das in Frage gestellt wird. Und deshalb müssen wir diese Erinnerungskultur auch verteidigen und neu beleben.
Ich will noch mal auf den Begriff der Erinnerungskultur eingehen. Sie haben jetzt gesagt, das sind zum Beispiel Gedenktage, aber auch Gedenkstätten beispielsweise. Also das macht Erinnerungskultur aus. Es auf manche, vielleicht sogar eine wachsende Zahl von Menschen, wirkt Erinnerungskultur aber auch immer irgendwie ein bisschen belehrend. Mhm. Im schlimmsten Fall führt ja sowas zu Ablehnung und vielleicht sogar zu Relativierung. Mhm. Ist sich die Politik dieser Gefahr bewusst?
Ich denke schon, aber es ist tatsächlich, es gibt auch ein sehr grundsätzliches Dilemma, nämlich, dass auch die Frage, wie man Geschichte sieht und bewertet, im Grundsatz auch in einer offenen, liberalen Gesellschaft durchaus ja auch Gegenstand von Kontroverse sein kann. Und deshalb ist es durchaus ein gewisses Dilemma, dass wir einerseits durchaus die Auseinandersetzung und verschiedene Perspektiven zulassen sollten und brauchen und dass es trotzdem so ein gewisses Minimum, ich sage den antitotalitären Konsens gibt, worüber man sich einig sein sollte und was auch dringend, zwingend Gegenstand zum Beispiel des Geschichtsunterrichts sein muss, nämlich die Auseinandersetzung mit Diktatur und mit Totalitarismus und das abzulehnen und dass es kein politisches Ziel gibt, dass alle, wo der Zweck alle Mittel heiligt, sondern dass jegliche totalitäre Diktatur und gar Massenmord an Menschen, aber eben auch so eine Diktatur, was auch die SED-Diktatur auf andere Art war, dass das nicht gerechtfertigt werden kann, mit keiner Ideologie. Und deshalb ist das so ein Dilemma, dass wir sagen müssen, wir müssen ein bestimmtes Minimum, und das ist gerade die Auseinandersetzung sowohl mit dem Holocaust und dem Naziregime und auf andere Art, aber auch mit der SED-Diktatur, das sind Dinge, die zwingend Gegenstand der Bildung sein müssen und wofür wir auch Gedenkstätten und öffentlich organisierte Bildungsangebote brauchen. Und trotzdem kann es andere Themen geben, wo man sich auch streitet. Aber ein paar Dinge müssen ganz klar geprägt sein.
Der Konsens der Demokraten sozusagen. Herr Kumbigel, für eine Erinnerungskultur braucht es ja neben der Politik auch die Zivilgesellschaft. Ein Teil davon ist die Kunst. Welche Rolle kann, soll, muss Kunst bei Erinnerungskultur spielen?
Sie darf sie nicht überschätzen, glaube ich. Sie darf sich aber auch nicht unterschätzen. Und ich versuche das ja gar nicht immer so zu trennen. Ich glaube ja, dass Kunst und Kultur, also wir alle tragen dazu bei, mit was für einer Kultur wir uns umgeben. Es gibt, Kultur ist mannigfaltig. Kultur ist, wir haben eine Gesprächskultur, wir haben eine Diskussionskultur, wir haben eine Esskultur. Und ich glaube, dass wir, also ich versuche immer zu sagen, es geht nicht darum, dass das nur Künstlerinnen und Künstler machen sollen, sondern es geht darum, dass wir allgemein, dass jeder Mensch, wenn er merkt, dass antisemitische, rassistische, sexistische Sprüche gemacht werden, reingrätschen sollte, dass jeder Mensch, egal ob er Musiker ist, ob er Journalist ist, ob er Politikerin oder Politiker ist,
oder Sänger.
Oder Sänger oder Taxifahrer oder an der Kasse im Supermarkt sitzt. Wenn ich merke, irgendwie hier passiert gerade irgendein Wahnsinn, dann versuche ich da reinzugrätschen. Und ich möchte eins kurz zu dem sagen, was Sie gesagt haben. Ich freue mich, dass wir uns so einig sind. Logisch, weiß jetzt, wir sind, das ist ja logisch an dieser Stelle. Ich bin an einer Stelle kurz gestolpert. Sie haben von der Singularität des Nationalsozialismus gesprochen und von der Singularität des Holocaust. Mhm. Und das ist, sehe ich ganz genauso, ist ja auch historischer Streit, wir kennen das ja alles. Und dann, natürlich müssen wir uns auch mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur auseinandersetzen, aber ich würde das nie so in einem Atemzug nennen. Ich wäre da immer sehr vorsichtig und versuche mich immer dagegen zu wehren. Ich möchte nicht die DDR verteidigen, muss ich auch immer gleich vorwärtsverteidigend sagen, weil ich weiß, dass die DDR kein demokratischer Rechtsstaat war. Aber das, was in der DDR war, das darf man nicht mit dem vergleichen, was während des Holocaust passiert ist. Und ich weiß, das haben Sie bestimmt nicht so gemeint. Ich möchte es nur klarstellen, dass für mich die Aufarbeitung der Unrechtsregime, wenn man sie so nennen will, darf man nicht in einem Atemzug nennen.
Bevor wir da eine Tür aufmachen, durch die ich jetzt an der Stelle zumindest nicht so gerne gehen will, eine Frage zu der, auch nochmal zur Erinnerungskultur. Ich habe die Gefahr angesprochen, dass Erinnerungskultur auch immer ein bisschen belehrend wirken kann. Ist Kunst da eigentlich unverdächtiger oder machen auch Sie manchmal die Erfahrung, dass Leute nicht zu Konzerten von Prinzen kommen, weil ja, Leute denken, Mensch, da kriege ich wieder gesagt, was ich machen soll? Nee,
das ist ja gar nicht der Fall. Ich trenne das ja ganz klar zwischen dem, was ich alleine mache und was ich mit der Band mache. Also wir sind als Band zwar auch, wir haben uns immer politisch auch positioniert, haben uns klar gegen Nazis, gegen Rassismus positioniert, aber ich gehe da, glaube ich, wenn ich alleine unterwegs bin, mit meinen Solo-Auftritten immer noch einen Schritt weiter und kann sozusagen ein Lied davon singen, dass das eine Falle sein kann, Leute belehren zu wollen. Und ich hatte einmal eine Kritik von einem Journalisten, wo ich mich echt getroffen gefühlt habe, weil der sagte dann, ja, Krumbiegel sagt, er möchte die Leute nicht belehren und macht es die ganze Zeit. Und davor habe ich Angst, das möchte ich nicht, weil ich auch weiß, dass es nach hinten losgeht. Niemand möchte gern belehrt werden und deswegen versuche ich immer zu sagen, ich habe auf ganz, ganz viele komplexe Fragen überhaupt keine Antworten. Ich versuche, die zu reflektieren, ich versuche, die Probleme anzusprechen und versuche, einfach nur meine Meinung zu sagen und darüber zu reden. Kann vielleicht damit, und auch zu Ihrer Frage, was kann ich verändern, vielleicht kann ich den einen oder anderen anknipsen, darüber nachzudenken, aber die Gefahr oder die Gratwanderung, jemanden zu belehren dabei, die ist sehr groß. Sowohl in der Politik, als auch im Journalismus, als auch in der Kunst. Können wir, glaube ich, alle ein Lied davon singen, dass wir da aufpassen müssen, niemanden belehren zu wollen, sondern, wie gesagt, wir einfache Antworten geben will auf komplexe Fragen, den nennen wir Populisten und das wollen wir alle nicht sein, das sind wir alle nicht.
Interessant ist, dass Kunst in der Verfassung nochmal einen besonderen Stellenwert genießt. In Artikel 5 ist die Kunstfreiheit geregelt, ähnlich wie die Meinungsfreiheit, also quasi der Grundparagraph für uns Journalisten. Aber anders als die Meinungsfreiheit wird die Kunstfreiheit eben nicht direkt grundgesetzlich eingeschränkt. Sie sind Juristin, Frau Teuteberg. Warum ist das so? Warum hat Kunst so eine Ausnahmestellung?
Ich glaube, es liegt in der Natur von Kunst sozusagen, dass sie ja auch nicht leicht zu definieren ist. Auch damit würde man sich schon ein Stück weit was anmaßen, wenn man jetzt irgendwie definiert, dass erst ab einer bestimmten Qualität oder so etwas Kunst ist. Wer soll das bewerten? Da liegt schon eine Schwierigkeit an sich drin. Und gleichzeitig wussten die Mütter und Väter des Grundgesetzes, dass auch Freiheit der Kunst ein ganz wichtiger Bestandteil einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, aber es liegt ein Dilemma darin. Gleichzeitig bedeutet, man wusste schon, dass man bei Pressefreiheit zum Beispiel die Schranke der allgemeinen Gesetze einführt, bei Meinungs- und Pressefreiheit, dass zum Beispiel dass die Persönlichkeitsrechte von Menschen auch eine Schranke sein können gegen Beleidigung, Verleumdung zum Beispiel von Menschen. Aber sie ist trotzdem nicht ganz schrankenlos gewährleistet. Es ist nicht sofort in der Verfassung vorgesehen, dass sie durch Gesetze eingeschränkt werden kann. Aber auch dann gibt es sozusagen die in der Verfassung innewohnenden Schranken, nämlich andere Rechtsgüter, die auch Verfassungsrang haben, können trotzdem rechtfertigen, auch ausnahmsweise Kunst einzuschränken. Und eine aktuelle Debatte, die wir in dem Zuge haben, ist tatsächlich die, wie wir mit Antisemitismus umgehen. Und da finde ich, dass es sich ein Teil, nicht alle, aber ein Teil des Kunst- und Kulturbetriebs dazu leicht macht, dass wir ein sehr lautes Schweigen zu Antisemitismus haben. Und wenn ich zum Beispiel an die Documenta denke, was ein Skandal mit Ansage und Wegbereitern war, denn es gab da durchaus Warnungen und Hinweise, dann finde ich, muss man da auch noch mal ganz genau unterscheiden, dass der Staat zum Beispiel sich jetzt also genauer hinschauen will, was wir mit Steuergeld fördern, ist nicht dasselbe wie Zensur. Ich finde, da muss man auch den Unterschied zur Diktatur ganz klar noch mal sauber auseinanderhalten. Ich höre aber manchmal Kritik in diese Richtung jetzt. Dann kann immer noch jeder sagen, malen, äußern, was er oder sie will. Aber die Frage, ob es von der Allgemeinheit mit Steuergeld auch noch gefördert werden muss, ist eine ganz andere. Und ich finde, gerade aus der deutschen Geschichte, das Grundgesetz ist zutiefst von dem Nie wieder inspiriert und auch von der Erfahrung, wie Menschen entrechtet, gedemütigt, getötet wurden. Und deshalb ist das durchaus eine verfassungsimmanente, berechtigte Schranke zu sagen, unser freiheitlicher Verfassungsstaat will wirksamer etwas gegen Antisemitismus tun. Und das kann auch ein Grund sein, bei der Förderung von Kunst durchaus entsprechende Einschränkungen
zu. Auf diese Diskussion wollen wir gleich auch noch mal eingehen. Noch mal zu der Kunstfreiheit selber aus dem Blickwinkel eines Künstlers, Herr Krummbiegel. Also Kunst, haben wir gerade gehört, darf sehr viel. Wie weit soll denn aus Ihrer Sicht Kunst gehen dürfen, aus der Sicht eines Künstlers? Darf Kunst alles machen müssen?
Darf müssen, ja. Also ich glaube erstmal, dass es natürlich klare Grenzen gibt, sobald irgendwas justiziabel ist. Also es ist in Deutschland zu Recht verboten, den Holocaust zu leugnen. Es ist zu Recht verboten, Heil Hitler zu sagen. Und deswegen, sobald jemand anfängt, in die Richtung zu gehen, das darf er nicht. Und dann finde ich das auch voll richtig, dann zu sagen, nein. Also auch der Künstler darf dann nicht sagen, hey, ist doch Kunstfreiheit. Nein, es ist keine Kunstfreiheit. Halt den Mund, halt den Ball flach. Das darfst du nicht sagen und das ist richtig so. Und dafür gibt es Gründe, dass du das nicht so sagen darfst. Es gibt natürlich auch immer die Freiheit des Andersdenkenden, wie wir wissen. Und wir müssen da auch aufpassen, dass wir nicht nach... Also es gibt auch Geschmack, natürlich, ja. Und ich persönlich halte viele Dinge, die ich höre, nicht für nachahmenswert. Und finde einfach, wenn jemand das Gefühl hat, mit Fäkalausdrücken um sich zu werfen, was, oder mit irgendwelchen Sprüchen, mit Beleidigungen, was gerade im Hip-Hop irgendwie teilweise en vogue ist, das trifft nicht meinen Geschmack, das möchte ich nicht, das lehne ich auch ab. Und es gibt aber auch Ausnahmen, weil Sie vorhin gesagt haben, dass das laute Schweigen, was Antisemitismus betrifft. Es gibt natürlich auch Leute, die sich wirklich politisch äußern. Es gibt auch Leute, die sich eben auch in ihrer Musik politisch äußern. Also die Antilopen-Gang zum Beispiel hat ein Lied nach dem 7. Oktober aufgenommen, Oktober in Europa. Und das Bemerkenswerte daran fand ich, dass vor allem Danger Dan in seiner Strophe darüber gesungen hat, dass er vor 5000 Antifas an der Roten Flora gesungen hat und dass er danach nach einer Demo gegen Judenhass von links gesucht hat, die es nicht gab. Er hat sozusagen seine eigene Bubble angemacht. Und das finde ich wichtig, das finde ich richtig, dass man auch wirklich, Sie haben das ja eben selbst gesagt, es ist so unterschiedlich und so vielschichtig, aus welchen Ecken Antisemitismus angekrochen kommt. Ja? Und da müssen wir wachsam sein nach allen Richtungen.
Sie geben mir
und da lege ich mich auch mit Linken an übrigens, obwohl ich mich selbst viel mehr als Linke bezeichne als alles andere.
Sie geben mir ein Stichwort, Herr Krummbiegel, mit der Antilopen-Gang und Danger Dan. Sie haben und für sich selber so eine Grenze gezogen, wo Sie gesagt haben, wo auch von der Form sozusagen eine Grenze von Kunst ist, was Sprache angibt. Form ist das eine, Inhalt ist das andere. Es gibt ein Lied von Danger Dan oder mehrere Lieder von Danger Dan, wo er teilweise sehr weit geht, wo er auch die Grauzonen zwischen dem Machbaren und dem Nichtmachbaren,
das ist alles von der Kunstfreiheit
gedeckt. Genau, das Lied versucht künstlerisch sehr gut verpackt auszuloten. Aus Ihrer Sicht heiligt denn da der Zweck dann die Mittel?
Ich finde das Lied so schlau und finde es übrigens genau die Stelle, es ist eben nicht justiziabel. Und sich hinzustellen und zu singen, Jürgen Elsässer ist Antisemit, finde ich mutig und finde ich gut und finde ich richtig, weil es wahr ist. Und da ziehe ich meinen Hut vor diesen Künstlern, dass sie so weit gehen und das machen. Und ich glaube, er hat sich schon sehr genau überlegt, wie weit er gehen kann. Und er ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht so weit gegangen. Man kann streiten über verschiedene Sachen. Also ich habe mit ihm viel diskutiert über den Satz, Wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Weil ich Gewalt eigentlich ablehne. Oder nicht nur eigentlich, sondern ich lehne Gewalt ab. Aber vielleicht ist es eigentlich doch gar nicht so falsch, weil es gibt eben manchmal im Großen wie im Kleinen, es gibt Situationen, bei denen Gewalt auch in der Historie richtig war. Vielleicht, also auch heute, warum unterstützen wir die Ukraine mit Waffen? Wir müssen mit Gewalt uns gegen Autokraten wehren. Wir müssen uns mit Gewalt, und dass ich das mal sagen würde, hätte ich niemals gedacht, noch vor 10 Jahren, hätte ich niemals gedacht, dass ich mal Rüstungspolitik verteidige oder dass ich mal Aufrüstung verteidige. Aber ich glaube, wenn wir da nicht vorsichtig sind, dann fliegt uns die ganze Welt um die Ohren, wenn wir da nicht irgendwie aufpassen, wenn wir den Leuten nicht das Handwerk legen. Und das kannst du denen eben nicht gewaltlos legen.
Bleiben wir mal bei dem Lied von Danger, denn Frau Teuteberg, Sie sind noch mal als Juristin gefragt. Mhm. Dieses Lied heißt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Manche sehen darin Aufruf zu Gewalt. Andere sagen, das ist eine geniale Offenlegung gerade von neurechten Strategien. Mhm. Ich habe den Titel genannt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ist das so? Steckt die juristische Bewertung schon im Titel?
Sagen wir mal so, das hängt nicht davon ab, ob man sein Lied so nennt oder nicht. Aber ich kenne das Lied jetzt nicht im Detail und kann es deshalb nicht juristisch abschließend beurteilen. Aber das hängt nicht von dieser Überschrift ab. Man kann sich nicht selber attestieren, ob es davon gedeckt ist oder nicht. Aber die Kunstfreiheit geht tatsächlich sehr weit nach unserem Grundgesetz. Sie haben es ja gerade angesprochen, dass sie sehr weit gewährleistet ist. Ich glaube, wichtig ist, weil wir eben, das gehört auch zu dem Thema der Erinnerungskultur, was wir eben hatten, ist, dass es letztendlich, Kunstfreiheit ist ein wichtiger Teil eines liberalen, auch politischen Systems. Und gleichzeitig geht es bei der Frage Erinnerungskultur eben auch immer ein Stück weit um die Systemfrage. Auch übrigens, wenn wir über die Ukraine sprechen. Deshalb war mir das vorhin wichtig. Es ist keine Gleichsetzung, aber antitotalitärer Konsens bedeutet, dass man jegliche totalitäre Herrschaft aufarbeitet und thematisiert, auch wenn sie sich unterschiedlich ausgeprägt haben kann. Und sozusagen, es ist ein Unterschied, ob vom Staat selber Unrecht ausgeht, weil Verbrechen geschehen und auch verschiedener Diktaturen, oder ob wir das Gewaltmonopol eines Rechtsstaates haben, der zum Beispiel dann die Verteidigung organisiert gegen einen Angriffskrieg oder auch natürlich innenpolitisch, wo eine Polizei nach demokratisch beschlossenen Gesetzen handelt und Bürger vor gewalttätigen anderen Bürgern schützt. Das ist ein Unterschied gegenüber staatlichen Verbrechen. Und um die genau geht es übrigens bei der Erinnerungskultur, dass wir uns an die Verbrechen, die auf deutschem Boden in staatlichem Namen oder durch deutsche frühere Staaten geschehen sind. Das ist das, was Gegenstand der Erinnerungskultur ist, auch wenn wir über andere Dinge streiten können. Aber daraus ziehen wir unsere Schlussfolgerungen für die Demokratie. Und wichtig ist, glaube ich, das genau sich bewusst zu machen, dass es sozusagen, dass die Kunstfreiheit, dass die Künstler sich dann einfach nur die Verantwortung auch bewusst machen, dass sie in so einem liberalen, demokratischen System ihren Beruf ausüben können und recht frei arbeiten und gleichzeitig auch den achten als ein Rechtsstaat, der auch Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit gewährleistet. Und das ist ein spannungsreiches Verhältnis, aber es ist, glaube ich, wichtig, sich das bewusst zu machen, dass es da um Freiheit und auch Verantwortung geht, auch den Entwicklungen, auch wenn sie aus dem eigenen politischen Lager kommen, entgegentreten, die diese Werte missachten. Ob das Antisemitismus ist, der menschenverachtend ist, oder politische Akteure, die meinen, andere mit Gewalt ihren Willen aufzwingen zu können. Da ist Kunst auch gefragt.
Jetzt ist die Kunstszene ja nicht komplett homogen, sondern da gibt es auch unterschiedliche Strömungen. Das wird gerade bei den Wahlen in den USA besonders deutlich. Da gibt es Künstler, die sich ganz klar für Kamala Harris aussprechen. Das ist auch, soweit man das beurteilen kann, die überwiegende Mehrheit. Aber es gibt auch welche, die sich explizit für Donald Trump aussprechen. Kid Rock, Kanye West sind vielleicht so die bekanntesten. Das mag uns ja erstmal so aus der europäischen Warte befremden. Wie geht man damit um, Herr Krumbiegel, wenn sich jetzt Künstler explizit für Ideen oder auch Personen engagieren, die man eher jetzt mit antidemokratischen Zielen in Verbindung bringt? Muss man sowas schlicht aushalten?
Solange es nicht justiziabel ist, fürchte ich ja. Und dann ist, kann ich eben nur, dann würde ich mich da natürlich auch öffentlich immer positionieren. Also ich kann da jetzt gar nicht viel zu sagen, weil also ich positioniere mich auch hierzulande klar und positioniere mich übrigens auch parteiübergreifend klar. Also ich positioniere mich für Demokraten und gegen Demokratiefeinde. Also ich positioniere mich klar gegen die AfD und ich positioniere mich klar für alle demokratischen Parteien und habe mich auch in den Wahlkämpfen im Osten, ich habe die Linke unterstützt, ich habe die SPD unterstützt, ich habe die Grünen unterstützt, ich habe selbst die Union unterstützt bei einer Stichwahl gegen einen AfD-Kandidaten und hätte mir das auch nicht vorstellen können, dass ich das jemals machen würde, weil ich mit vielen Dingen nicht einverstanden bin, die da laufen. Aber ich bin auch mit vielen Dingen nicht einverstanden, die bei der Sozialdemokratie laufen. Ich bin auch mit vielen Dingen nicht einverstanden, die bei den Grünen, bei den Linken oder bei der FDP nicht laufen. Und es geht am Ende um Schnittmengen, die ich suchen muss, um meine politische Heimat zu finden. Und meine politische Heimat am Ende ist die Demokratie. Und die Demokratie ist zurzeit unter Beschuss, wird angegriffen. Und dagegen sollten wir uns wehren. Und dagegen sollten wir alle miteinander, und also alle Demokraten und alle Demokratinnen, alle demokratischen Parteien sollten da auf der Matte stehen und sollten auch mal noch mal über die Salonfähigkeit eines Wortes wie Antifaschismus nachdenken, um ganz klar zu sagen, wir, und das ist ja nicht nur hierzulande so, wir gucken uns in Europa um, oder Sie haben es bei Trump gerade selbst gesagt, das ist ja auch teilweise sind das faschistische Äußerungen, die er von sich gibt. Und es sind Lügen und es ist populistische Angstmache. Und das kennen wir ganz viel. Und dagegen sollten wir uns alle weltweit stellen. Wir können hier nicht beeinflussen, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Aber wir können beeinflussen, wer bei uns in Landtage und in Bundestag und in Kreistage einzieht. Und da werde ich mich immer positionieren, werde immer ganz klar sagen, Leute, populistische Parteien mag ich nicht, ist nicht gut, ist demokratiefeindlich und das lehne ich ab. Und dagegen werde ich mein Leben lang gerade stehen.
Viele Trends, die in den USA beginnen, landen ja irgendwann dann bei uns auch mal in Europa. Nochmal zu diesem Beispiel Trump. Wenn wir jetzt aus unserer europäischen Brille so ein bisschen abfällig auf diese Pro-Trump-Künstler gucken, steht da nicht auch die Gefahr, dass wir zunächst erstmal gesellschaftlich vielleicht sagen, das ist eine Kunst, das sind Künstler, die uns nicht gefallen, und dann im zweiten Schritt dann das vielleicht sogar auch juristisch in eine gute und in eine schlechte Kunst unterteilen?
Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Ich glaube, es ist gut, wenn alle da auch mal mit einer gewissen Demut rangehen. Künstlerinnen und Künstler haben das Recht, sich politisch zu äußern und können das gerne tun und sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, so wie es in den USA auch Bürger dieses Landes gibt. Und gleichzeitig geht damit nicht automatisch immer eine große politische Urteilskraft einher. Man ist einer von mehreren Millionen Bürgern des jeweiligen Landes und kann und darf und sollte sich gerne einmischen mit seiner Position. Aber man muss natürlich auch, das ist ja immer das Thema, man muss auch Widerspruch aushalten und kann nicht erwarten, auch für jede seiner Äußerungen oder Positionierungen Beifall zu erhalten. Das gilt aber eben für alle. Ja. Und das ist, finde ich, eine wichtige Sache, auch was nötig ist, um Meinungsfreiheit zu praktizieren und Demokratie, dass man begreift, man hat nicht ein Recht auf Beifall, sondern man ist einer von vielen oder eine von vielen, die sich beteiligen am Diskurs. Und das ist auch gut und richtig so. Aber das muss man, glaube ich, für Deutschland genauso wie für die USA manchmal betonen.
Und doch manche wird dann eine ganz große Einflusskraft auf Wählerinnen und Wähler zu bemessen. Ich komme noch mal auf die USA-Wahl zu sprechen. Da wurde wochenlang darüber diskutiert, ob Taylor Swift, die zurzeit erfolgreichste Künstlerin der Welt, sich wohl positioniert oder nicht. Und dann hat man gesagt, wenn sie das macht mit ihren 300 Millionen Followern, dann könnte das die Wahl entscheiden. Aus der Sicht einer Politikerin, das macht fast schon nachdenklich, wenn man denkt, was für Einfluss Künstler auf eine politische Wahl haben können, oder?
Ja, es sollte auf jeden Fall anregen, dass sich tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger selbst sehr genaue Gedanken machen, wo sie ihr Kreuz machen. Und da können sie natürlich gerne berücksichtigen, wie die Künstler, die sie schätzen, sich äußern. Aber sie sind, glaube ich, nicht gut beraten, das als abschließende Empfehlung zu sehen, sondern sollten wirklich für sich hinterfragen, nach inhaltlichen Kriterien und welchen Kandidatinnen und Kandidaten sie vertrauen, wen sie wählen. Natürlich, deshalb betone ich das, Gelassenheit und Demut sind da wichtig. Künstlerinnen und Künstler haben dieses Recht, sich da zu positionieren, auch öffentlich. Und gleichzeitig haben sie ja keine besondere demokratische Legitimation. Sie sind nicht legitimierter als jeder andere Bürger, der sich äußert und seine Position in den Diskurs einbringt. Und so, glaube ich, sollte man das auch behandeln. Sie haben natürlich eine besondere Reichweite, wenn sie medial stattfinden. Und dann sollten sie allerdings auch daran denken, dass sie damit auch eine Verantwortung haben. Und was ich finde, was unserem Diskurs gut tun würde, ist, wenn man öfter noch mal drüber nachdenkt, dass ich finde, dass der Populismus Vorwurf auch manchmal sehr inflationär benutzt wird und so ein bisschen nach dem Motto, Populisten sind immer die anderen. Es würde uns weiterhelfen in der Demokratie, wenn wir sehr konkret an den Sachen diskutieren und argumentieren, warum finde ich einen Vorschlag gut oder schlecht, vernünftig oder weniger vernünftig. Das macht mehr Sinn als Schubladen, weil mein Eindruck ist, dass Populismus auch sehr oft als Schublade benutzt wird und schon fast mit Extremismus gleichgesetzt wird. Und das hilft uns für die inhaltliche Debatte nicht weiter, um uns zu positionieren und damit jeder zu informierten Entscheidungen kommt.
Wenn wir jetzt einen harten Cut machen und wieder nach Deutschland zurückkommen und zu dem Thema, das Sie beide jetzt schon angesprochen haben. Wir haben einen Trend, dass Antisemitismus in der oder sagen wir mal im Kunstbetrieb wieder Einzug gehalten hat, zumindest wenn man an die Documenta beispielsweise denkt, ja. 22 war das, glaube ich, aus dem Jahr 2022. Auch wieder die juristische Frage, Frau Teuteberg, solche Kunstwerke, die eindeutig antisemitisch sind, können die sich eigentlich auch erst einmal auf Kunstfreiheit berufen? Das hat ja juristisch ein nicht ganz so klares Nachspiel gehabt.
Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht zu beurteilen, wo ich mir allerdings sehr sicher bin. Und da finde ich übrigens, hat sich ein bisschen schon gezeigt, dass diese Erinnerungskultur durchaus eine Wirkung hat. Ich finde schon gut, dass die deutsche Öffentlichkeit gezeigt hat, dass sie Antisemitismus nicht hinnimmt, auch dann, wenn er kulturell verbrämt wird und irgendwie postkolonial gerechtfertigt wird. Denn das, was da auf einigen Bildern zu sehen war, das hat wirklich die ältesten antisemitischen Erzählungen, Ressentiments bedient. Und unabhängig davon, ob es justiziabel ist oder nicht, ist es einfach falsch, wenn das mit deutschem Steuergeld auf einer international beachteten, öffentlich geförderten Ausstellung gezeigt wird. Damit ist noch nicht gesagt, ob das jetzt strafrechtlich relevant ist. Aber wir müssen uns ja als Gesellschaft, als Steuerzahler, als Staat fragen, was wollen wir unterstützen? Was soll das Bild in der Welt prägen von Deutschland und was wollen wir einfach unterstützen als Allgemeinheit an Kunst? Und da war die Documenta, finde ich, ist ein großes Problem. Und ich bin sehr als Liberale für Kunstfreiheit. Dann will ich nur sagen, dass auch hier dazu gehört auch eine Verantwortung, die man in der Freiheit wahrnimmt. Und die haben zum Beispiel auch Künstlerinnen und Künstler oder Kuratoren einer Ausstellung, so etwas auch vorher zu prüfen und zu bedenken. Und wenn sie das nicht tun, müssen sie sich diesen Vorwurf auch gefallen lassen. Und diese Aufarbeitung brauchen wir. Ich sehe da wirklich ein großes Problem. Denn wenn ich mir heute noch die Seiten des Goethe-Instituts übrigens angucke, dann wird das da immer noch so dargestellt, als sei das so eine Art deutscher Knacks, sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Es wird als eine deutsche Besessenheit bezeichnet, wie die Debatte in Deutschland gewesen sei über diese Bilder. Und ich glaube, da müssen wir ganz klar widersprechen. Wir haben einerseits eine besondere deutsche historische Verantwortung für das Unrecht, was von Deutschland ausgegangen ist. Aber zugleich ist natürlich der Holocaust ein Ereignis der Menschheitsgeschichte und kann auch nicht im Rest der Welt ignoriert werden. Und deshalb kann es nicht sein, dass unter anderen Vorzeichen wie der Postkolonialismusdebatte wir jetzt Antisemitismus relativieren, sondern ich finde, da müssen wir auch klar bleiben.
Ich weiß, es gibt nicht den Kunstbetrieb, Herr Kumbiegel, aber kann man sagen, wie das im oder bei Künstlern diskutiert wird, wenn Antisemitismus in Kunst wieder eine Rolle spielt, also beispielsweise am Fall von der Documenta?
Ja, es wurde ja, also im Pop wurde es ja diskutiert bei der Echo-Verleihung. Also als Campino sich auf die Bühne gestellt hat und sich klar positioniert hat gegen diese beiden Hip-Hopper, Kollega und Farid Bang, die in ihren Texten eben auch mit antisemitischen Dingen arbeiten. Und klar reden wir darüber und klar muss man darüber reden. Und es wurde ja auch öffentlich darüber diskutiert. Und das war gut so und war richtig so. Und ich habe damals meinen Hut gezogen vor Campi, dass er das gemacht hat, dass er da, und das ist ihm nicht leicht gefallen, das hat man gemerkt, dass ihm das, dass er da wirklich auch selbst angespannt und das war für ihn kein Spaziergang. Aber da gerade
warum war das kein Spaziergang, weil es dann doch Druck aus der Kunstszene auch gibt, oder?
Das weiß ich gar nicht. Allgemein, am Ende werden da Preise verliehen. Am Ende ist das ein Abend, wo gefeiert werden soll und wo Musik gemacht werden soll. Und da ist es natürlich auch schwer, da eine Spaßbremse zu sein. Aber ich bin jederzeit gern Spaßbremse, wenn ich irgendwo mich gegen Unrecht stelle. Und das hat Campino gemacht und das fand ich großartig. Und ja, mehr davon, bitte. Und es war oft heute die Rede von dem,
in der Routine zu bleiben, wie bei der Berlinale, ne? Wo einfach weiter geklatscht wurde. Ja. Das erfordert dann eben.
Also ich fand es zum Beispiel auch beim Eurovision Song Contest, als die israelische Künstlerin auf die Bühne kam und der halbe Saal dreht sich um. Ey, das fand ich fürchterlich. Ich fand es erstmal natürlich für die Künstlerin schrecklich, aber ich fand auch dieses Zeichen, fand ich ganz, ganz gruselig und finde, Und also wir natürlich, ich weiß gar nicht, wenn wir das große Fass jetzt Israel aufmachen wollen, diese Büchse der Pandora, ja, müssen wir aufmachen, wir müssen darüber reden. Und natürlich muss man auch kritisieren, was eine Netanyahu-Regierung zurzeit für eine Politik betreibt. Und man muss auch die Siedlungspolitik kritisieren. Aber man darf da keine Angst vor Antisemitismus haben. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man da ganz klar sagt, wenn eine rechtsradikale Regierung Unrecht tut, muss es angesprochen werden. Und da darf man nicht Angst davor haben, dass man das kritisiert. Man muss natürlich als allererstes immer sagen, was am 7. Oktober passiert ist, ist nicht zu überbieten an Grausamkeit und an Wahnsinn. Und man muss, und man darf, aber man muss natürlich auch kritisieren dürfen. Man muss, und ohne damit in ein antisemitisches Fahrwasser zu geraten. Das finde ich, halte ich auch für ganz wichtig.
Jetzt gibt es seit dem 7. Oktober, seit diesem barbarischen Angriff auf Israel, die anti-israelischen, so muss man wohl, glaube ich, erst mal sagen, im ersten Schritt Demonstrationen, auch auf deutschen Straßen. Und man kann, glaube ich, beobachten, dass das eine große Solidarisierung aus weiten, so der linken, aus weiten Teilen der linken Kulturszene mit diesen Demonstrationen gibt. Ist das so und wie ist das zu erklären? Und kann man dann immer so genau trennen zwischen einer, sagen wir mal, sich einem Stellen gegen eine, Sie haben es gesagt, rechtsextreme Regierung in Israel und antisemitischen Forderungen, die
da erhoben werden? Es ist so ein sensibles Thema und es ist, man muss bei jedem, ich muss jedes Wort, das ich sage, auf die Goldwaage legen, was auch gut so ist. Also ich distanziere mich erstmal, der ich mich eigentlich als Linke bezeichne. Wenn ich höre From the River to the Sea und diese Demos sehe, davon distanziere ich mich und das lehne ich zutiefst ab. Das widerspricht meinem Verständnis von Gerechtigkeit und von demokratischen Grundregeln und von, ja, von Menschlichkeit, ja. Weil man, und was ich mitgekriegt habe nach dem 7. Oktober, dass es da sofort Demos gab, bei denen gejubelt worden ist. Ich habe es nicht verstanden. Ich finde es gruselig und fürchterlich. Und dass es bei uns in Deutschland stattfindet, ist noch mal schlimmer, aber es findet ja eben auch weltweit statt.
Sie sind ja völlig unverdächtig, Herr Kumwedel, aber vielleicht helfen Sie uns zu verstehen. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, warum es eben immer diese Verbindung in diese linke oder oftmals die Verbindung in die linke Kunst- und Kulturszene gibt?
Es ist ja nicht nur die linke Kunst- und Kulturszene, es ist ja die linke Politik. Und ich bin in der DDR groß geworden. In der DDR war es schick, als Jugendlicher sich ein Palli-Tuch umzubinden. Und sozusagen die DDR-Regierung war überhaupt allgemein immer auf Seiten von Palästina. Und ich habe das damals noch nicht so reflektiert und habe das alles, also ich versuche das jetzt zu reflektieren, versuche es jetzt auch in meine Kunst einzubauen. Ich habe ein Lied gemacht über wie meine Großmutter mir erzählt hat, als ich 15 Jahre alt war, vom 9. November 38, wie sie in der Straßenbahn am Leipziger Zoo stand und gesehen hat, dass alle Leute immer in eine Richtung gucken und ganz schnell wieder weggucken. Und meine Großmutter, Feline Fischer, der ich viel zu verdanken habe, unter anderem eben auch dieses Bewusstsein, die hat mir damals erzählt, Junge, ich habe damals wie alle anderen auch weggeguckt und ich schäme mich heute so dafür. Und das macht natürlich, weil ich bin dem 15-jährigen Bengel. Und das war für mich ein Baustein, weswegen ich gerade an dieser Stelle, was Antisemitismus betrifft, so sensibel bin und so auf der Matte stehe. Und mir da, also ich möchte mich da, ich lasse mich da nicht verbiegen. Ich werde da mein Leben lang klar sein. Und auch wenn ich mir damit Feinde mache, und ich mache mir gerade, und das wie gesagt, Danger Dan, die Antilopen-Gang mit Oktober in Europa, die haben ihre eigene Bubble irgendwie angemacht. Und das ist richtig so. Und ich würde auch jederzeit meine eigene Bubble anmachen, wenn ich merke, dass in meiner Bubble so ein Scheiß stattfindet.
Frau Teuteberg, Sie haben auch gerade am Beginn der Sendung auf die politische Diskussion, die jetzt stattfindet, schon mal darauf hingewiesen. Im Stadtstaat Berlin beispielsweise will man gegen diese antisemitischen Tendenzen in der Kunst vorgehen und sagen, es soll nur doch das gefördert werden, wo es ein klares Bekenntnis gegen Antisemitismus gibt. Das ist dann nach Protesten zurückgenommen worden, dieser Vorschlag. Teilweise waren das auch sehr persönliche Angriffe gegen den Kultursenator Joey Ciallo hier in Berlin. Wo stehen Sie in der Frage? Finden Sie das gut, dass man eine Verbindung zwischen staatlicher Förderung und einem antisemitischen Bekenntnis knüpft?
Also zunächst mal finde ich, es ist keine Sache nur für Sonntagsreden, immer von dem nie wieder und dass Antisemitismus keinen Platz hat zu reden, sondern es ist leider so, dass Antisemitismus verdammt viel Platz hat und sich immer unverfrorener den öffentlichen Raum besetzt. Und da braucht es eine politische Antwort. Und ich finde, dass die Frage, dass wir sehr viel konkreter noch als bisher dem nachgehen, dass auch nicht ungewollt irgendwelche Projekte oder Kunst mit öffentlichem Geld gefördert wird, die Antisemitismus transportiert, fördert, betreibt. Das ist erstmal ein richtiges Anliegen, dass man das rechtlich sensibel und sorgfältig regeln und praktizieren muss, ist klar, muss man aber an anderen Stellen auch. Und was mir schon auffällt ist, dass, sage ich mal, einige, die jetzt plötzlich Bekenntniszwang und Gesinnungsschnüffelei befürchten, sonst eigentlich einen hohen Bekenntnisdrang haben, selbst sich sehr politisch zu äußern. Das meine ich jetzt ohne Häme, aber ich will auf einen gewissen Widerspruch in der Argumentation einiger Leute hinweisen, die sonst sich sehr stark berufen sehen, politisch sich einzumischen, aber hier sagen, es sei von ihnen nicht zumutbar zu verlangen, dass man Gewissheit hat, ob sie antisemitische Erzählungen verbreiten mit dem, was sie tun und Steuergeld dafür erhalten oder nicht. Und deshalb das Anliegen finde ich richtig. Man muss es natürlich rechtssicher umsetzen, aber ich finde, man kann nicht immer dieselbe Szene sagt übrigens ganz oft sonst in anderer Hinsicht Sätze, die mit ist keine Meinung enden. Und dann sollten wir bei Antisemitismus, der so klar menschenverachtend ist, auch klar sein.
Also ein klares Bekenntnis dafür, dass sich die Künstler, die gefördert werden sollen, gegen Antisemitismus aussprechen sollen.
Jedenfalls nicht unter dem Deckmantel vermeintlicher Israel-Kritik doch Antisemitismus betreiben. Wir müssen uns die Mühe machen, und das machen wir auch bei den Debatten, die wir da in der Politik haben, über die Definition von Antisemitismus, dass wir zwischen der legitimen Kritik, die ich an einer Regierung, an einzelnen Maßnahmen oder Akteuren einer Regierung haben kann, und einer mit Doppelstandards messenden, Israel-dämonisierenden, sogenannten Israel-Kritik machen. Weil, warum reden wir in unseren Debatten nicht als stehenden Begriff von Syrien oder Russland oder China-Kritik, aber von Israel-Kritik? Weil da doch oft viel härtere Maßstäbe an Israel angelegt werden und gewisse Doppelstandards. Und das müssen wir sauber voneinander
trennen. Herr Kumbiegel, wo stehen Sie da bei dieser Debatte? Würden Sie sagen, es soll diese Verbindung geben, ein klares Statement gegen Antisemitismus, und dann kann es Fördergelder geben?
Das gab es ja vor Jahren auch schon allgemein, was Demokratieförderung betrifft. Und ich fand das nie gut, dass man diese Forderung, dass man sich bekennen muss zu irgendwas. Ich finde, gerade in der Kunst ist das falsch und ist das nicht gut. Aber ich bin da, glaube ich, auch zu wenig im Thema drin. Also ich finde allgemein nicht richtig, dass man Leuten abverlangt, sie müssen. Also ich weiß, dass es in der Demokratieförderung bei Antragstellerinnen und Antragstellern, dass es diese Klausel gab, diese Demokratieklausel. Und das fand ich nie.
Vielleicht andersrum gefragt. Warum gibt es dann, wenn es schon nicht ein, sagen wir mal, klares Bekenntnis gegen Antisemitismus gibt, dieses auffällige Schweigen in der Kunstszene, wenn es darum geht, sich gegen Antisemitismus zu stellen?
Da fragen Sie mich zu viel, weil ich bin keiner, der schweigt. Und meine Freundinnen und Freunde, die ich kenne, die schweigen auch nicht. Die sind auch laut. Und mir ist es auch zu leise, was kommt von vielen Leuten, bei denen ich mir das wünschen würde, dass sie lauter sind. Ich weiß es nicht. Es ist ja allgemein, was politische Botschaften betrifft. Ich kenne auch viele Leute, die mir sagen, ich halt mal einen Ball flach, sing du mal lieber und halt dich mal raus. Nö, meine Oma hat mir gesagt, ich soll mich nicht raushalten, und deswegen halte ich mich nicht raus.
Herr Kumbiegel, ich habe einen Verdacht, Sie werden sich weiterhin nicht raushalten, Sie werden Ihre Stimme laut erheben, wie Politiker das an Ihrer Stelle tun, so werden Sie das als Künstler tun. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns in der Sendung waren. Auch Ihnen, Frau Teuteberg, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, und Ihnen zu Hause Dankeschön für Ihr Interesse an unserer Sendung bei Phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.